Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. So schön es ist, dass wir alle Google nutzen können, so wenig wünschenswert ist es ja doch, dass das Unternehmen uns bei unseren Suchen das eine oder andere Werbeprodukt empfiehlt, man könnte auch sagen, unterjubeln will. Wie stark dominiert Google also den Anzeigenmarkt? Verhält es sich dabei vielleicht sogar wettbewerbswidrig? Nachdem Facebook sich diesen Fragen Ende vergangener Woche in den USA schon stellen musste, ist nun Google dran. Gleich mehrere US-Bundesstaaten nehmen Google wegen möglicher Wettbewerbsverstöße ins Visier. Sarah Zerback in Washington, was genau soll denn eigentlich geprüft werden?
Da geht es vor allem um zwei Kernfragen. Und da würde ich sagen, hören wir am besten mal den Generalstaatsanwalt von Texas, der die Ermittlungen hier federführend übernommen hat, als die versammelte Justizmannschaft da gestern in Washington ihre Pressekonferenz gegeben hat.
This is a company that dominates all aspects of advertising on the internet and searching on the internet. This investigation is not a lawsuit. It is an investigation to determine the facts. And right now we're looking at advertising, but the facts will lead to where the facts lead.
Also Ken Paxton heißt der Mann, und was da also ermittelt werden soll, das ist eben die große Frage. Hat Google tatsächlich diese absolute Marktdominanz als Internetriese, als Suchmaschine quasi ohne Konkurrenz in derselben Liga? Das würden jetzt ja viele wahrscheinlich spontan mit Ja beantworten, aber das ist eben gar nicht so einfach zu belegen, dass das eine Monopolstellung ist, weil der Markt da wahnsinnig dynamisch ist. Und da soll nun also überprüft werden, ob Google diese Spitzenposition eben dazu dann auch noch missbraucht hat, um im Wettbewerb, um Online-Anzeigen kleinere Firmen zu behindern. Und damit ja dann auch Innovationen zum Beispiel. Und der zweite Vorwurf ist, landet man eben nach Google-Suchen vor allem auf interessegeleiteten Links. Also führt mich Google nur auf Seiten von Angeboten, hinter denen Unternehmen stecken, die Google dafür viel Geld zahlen oder eben sogar solche, die Google selbst gehören. Dahinter steckt natürlich der Vorwurf, dass diese Marktdominanz dem Wettbewerb schadet, eben dann im Endeffekt auch den Verbrauchern, die dann weniger Auswahl haben, mehr zahlen müssen. Und über allem schweben natürlich die Warnung der Datenschützer, die Google da als riesige Datenkrake sehen, die über unsere Suchanfragen, dann über unsere Mailkonten zum Beispiel persönliche Informationen sammeln, speichern und dann nicht genug sichern können.
Auf jeden Fall klingt das nach einer gigantischen Aktion. Wie will man denn sowas überhaupt genau untersuchen? Geht das?
Ja, also da sind die Justizminister, die Generalstaatsanwälte gestern ziemlich dünn geblieben, aber ist klar, das wird eine richtige Fleißarbeit. Da müssen Geschäftsberichte gesichtet werden, Dokumente. Sie haben angekündigt, sie werden mit Angestellten von Google selbst reden, das haben sie gesagt. Und da dürfte das schon allein deshalb nicht so angenehm werden, weil in den vergangenen Monaten ja viele Mitarbeiter da auf die Barrikaden gegangen sind gegen ihren Arbeitgeber, wegen den Arbeitsbedingungen und auch dem Umgang im MeToo-Kontext zum Beispiel. Also diese Gespräche sollen geführt werden, genauso wie mit Wettbewerbern, Konkurrenten. Und dann schlussendlich auch mit Verbraucher und Datenschützern.
Die Untersuchung wird immerhin von 48 Bundesstaaten unterstützt. Interessant ist, dass nur Kalifornien und Alabama nicht dabei sind. Interessant insofern, als sich Googles Hauptsitz ja in Kalifornien befindet. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang vielleicht?
Das wäre schwierig, den von der Hand zu weisen. Also klar, das ist der Elefant im Raum. Da liegt das Silicon Valley in Kalifornien. Klar, das sind beides Bundesstaaten, wo Startups und Tech-Unternehmen groß sind. Die wollen die wahrscheinlich nicht vergraulen. Und trotzdem ist das einfach schon ein starkes Stück, dass da doch 48 zusammengekommen sind. Und zwar egal, ob demokratisch oder republikanisch regiert. Das ist schon lange her, dass das geklappt hat. Und das hat eben auch eine politische Dimension. Also beide Parteien haben die Internetriesen im Visier. Die Demokraten fordern da vor allem die Regulierung der Konzerne, um eben Hass und Hetze im Netz zu stoppen und natürlich auch Manipulationen, besonders jetzt im anlaufenden Wahlkampf. Und das zeigt einfach, Google muss diese riesige überparteiliche Ermittlung, die muss das ernst nehmen.
Hat Google auf die Maßnahmen denn schon reagiert? Ich meine jetzt nicht so einen Post, den es von Google gab, in dem es hieß, dass Google uns allen riesige Recherchemöglichkeiten geschenkt hat und damit eben auch technische Entwicklungen nach vorn gebracht hat. Gab es darüber hinaus noch Reaktionen?
Ja, kann ich verneinen. Genau diesen Post gab es. Den gab es ja schon vorher, weil am Freitag schon angekündigt wurde, dass eben diese Ermittlungen jetzt eingeleitet werden in dieser Woche. Also Google sagt einfach, was es immer sagt. Genau das, was Sie gerade zitiert haben. Und darüber hinaus eigentlich nur so sehr indirekt, dass man jetzt konstruktiv mit den Generalstaatsanwälten zusammenarbeiten möchte. Man gibt sich da betont gelassen. Und an den Börsen, da haben jetzt Google und Facebook-Aktien vorab auch wirklich nur leicht nachgegeben.
Google und Facebook geraten mehr und mehr ins Visier der Justiz, und darüber sprach ich mit Sarah Zerback aus unserem Studio in Washington. Vielen Dank. Und jetzt geht es eigentlich bis zum Ende dieser Sendung um Audioinhalte. Die sind so gefragt wie schon lange nicht mehr. Deshalb spielen sie auch für Google und Facebook eine immer größer werdende Rolle. Und auch für uns hier beim Radio ja sowieso. Aber auch hier ändern sich die Verbreitungswege für unsere Inhalte. Und dabei spielt DAB Plus eine zunehmend wichtige Rolle. Über DAB Plus sind viele Radioprogramme auf digital-terrestrischem Weg zu empfangen. Und nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten nutzen viele Menschen das Angebot. Laut neuem Digitalisierungsbericht, ganz frisch, ist erst gestern veröffentlicht worden, stieg die Anzahl der deutschen Haushalte mit DAB Plus von 17% in 2018 auf knappe 23% in diesem Jahr. Wir berichten ja im Laufe der Woche über Erfahrungen aus verschiedenen Ländern, auch Bundesländern, zu DAB Plus. Heute ist Bayern an der Reihe. Das gilt für diesen Radiostandard als Musterschüler. Und warum das so ist, das erklärt Tobias Krone.
Dass Laptop und Lederhose in Bayern zusammengehören, hat spätestens der ehemalige, aus Bayern stammende Bundespräsident Roman Herzog klargestellt. Aber dass auch Volksmusik und Digitalfunk zusammengehen, das dürfte vielen neu sein. Doch erst einmal die Fakten. Bayern ist Spitze, vor Sachsen und Baden-Württemberg. Fast ein Viertel der bayerischen Haushalte besitzt mindestens ein Empfangsgerät für die digitale Sendetechnik DAB+. Tendenz steigend. Woran das liegt? Vor allem am Bayerischen Rundfunk, ist dessen Hörfunkchef Martin Wagner überzeugt.
Ja, wir haben ein Sendernetz, das jetzt fast 100% Bayerns abdeckt. Wir bauen noch weiter aus, um an die 99% tatsächlich dann ranzukommen.
Überall klappt es noch nicht mit dem Empfang von Digitalradio. Gerade macht der Bayerische Rundfunk seinen Sendemast in Dorfen auf dem hügeligen oberbayerischen Land digitalfähig. Und das lohnt sich dort ganz besonders, denn an manchen hügeligen Orten waren bestimmte Sender noch nie zu hören. Die technische Schwäche des UKW machte sich hier bemerkbar. Das gilt gerade für den Privatfunk.
Also Bayern hat natürlich eine besondere Topografie, gerade im Voralpenland und im Allgäu. Es ist klar, dass die UKW-Frequenzen, die ja dann erst vergeben wurden, nachdem sie ja eigentlich nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk waren, jetzt nicht die Spitzenfrequenzen mit sind, sodass natürlich auch bestimmte Leerstellen da sind oder Löcher da sind. Und mit DAB Plus sind wir erstmals in der Lage, auch auf Augenhöhe mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gleiche Qualität für Private wie für Öffentlich-Rechtliche anzubieten,
sagt Siegfried Schneider, Chef der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien in München. Er vertritt vor allem die privaten Sender, die lange Zeit mit der Digitaltechnik haderten, denn sie befürchteten nicht nur die Kosten.
Die bayerischen Anbieter hatten natürlich anfangs auch eine Skepsis. Klar, DAB Plus bedeutet, Anführungszeichen für die Platzhirsche im UKW, dass Konkurrenz entsteht, dass der abgeschlossene Garten plötzlich nicht mehr so abgeschlossen ist.
Der Bayerische Landtag machte den Privatsendern den Übergang schmackhaft, indem er das Teilen von Infrastruktur zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern 4 Jahre lang förderte. Inzwischen ist so gut wie jeder Privatsender digital vertreten.
Das Geheimrezept ist letztendlich, dass alle an einem Strang ziehen, dass die Politik, die Sender und die Verantwortlichen in der Regulierung sagen, ja, wir wollen in die DAB Plus Welt.
Doch natürlich nützt das beste Sendenetz nichts, wenn es nicht gehört wird. Und hier kommt ausgerechnet eine Volksmusikwelle ins Spiel.
BR Heimat. Habe die Ehre.
BR Heimat, so heißt der Sender, den es nur digital gibt. Rund um die Uhr läuft auf BR Heimat Volksmusik. Früher lief die Volksmusik zusammen mit Schlagern auf dem UKW-Sender Bayern 1. Doch der Volksmusiksendung entschwanden die Hörer. Also lagerte der BR sie aus in ein eigenes Digitalprogramm. Hörfunkchef Martin Wagner.
Da haben wir ganz ehrlich gesagt relativ viel kostenlose Werbung bekommen, weil in allen Regionalzeitungen und großen Zeitungen stand, der Bayerische Rundfunk nimmt die Volksmusik und nimmt dir was weg. Ja, wir haben ja 1 Stunde weggenommen und 23 dazu geschenkt auf DAB+. Und was das Tolle daran ist, neben der Werbung, die wir damit für DAB+ gemacht haben, und die Menschen haben sich auch die Radios dann gekauft, inzwischen ist dieses Programm in der MA gelandet, wird also von der Medienforschung erfasst. Als einziges DAB-Plus-Programm in Bayern ist BR Heimat mit, wenn ich mich nicht täusche, 160.000 Hörern. Ein absolut erfolgreiches Nischenprogramm. Klar, es ist kein Massenprogramm, aber erfolgreich auch im Vergleich zu UKW-Wellen.
Tobias Krone berichtete. Und wenn Sie nicht so auf Volksmusik stehen, in Bayern werden noch 100 weitere regionale und lokale Privatsender digital verbreitet. Und von Bayern geht es jetzt nach Frankfurt zur IAA. Ab 2021 sind DAB Plus Radios übrigens in allen neuen Autos Pflicht. Gestern ging es dort los mit kleinen Präsentationen. Heute ist Pressetag. Am Donnerstag kommt Kanzlerin Merkel und am Wochenende, da ist die Messe dann für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet. Die internationale Automobilausstellung. Allein der Name klingt ja mittlerweile etwas muffig und auch das Konzept der Messe scheint an Attraktivität verloren zu haben. Der Tagesspiegel sprach gestern von einer Sinnkrise eines Dinosauriers. Viele Automarken fehlen in diesem Jahr, darunter Volvo, Nissan, Renault, Mitsubishi. Die Messe treibt also die Zukunftsangst um. Während für die Autohersteller noch vor kurzem nichts unmöglich schien, was das individuelle Fahrvergnügen steigern konnte, ist 2019 vor allem die nachhaltige Mobilität wichtiges Kriterium bei einem wachsend umweltsensiblen Publikum. Und einen medialen Aspekt, den gibt es dabei auch, den wollen wir jetzt mit Thomas Wagner beleuchten, der gerade auf der IAA ist. Thomas Wagner, viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen Sie sicherlich als Reporter, der viel aus Baden-Württemberg berichtet. Was verbindet Sie denn mit der Berichterstattung über Autos?
Naja, das hängt damit zusammen. Baden-Württemberg versteht sich immer als Autoland. Es gibt zwei große Marken, nämlich Mercedes und Porsche, die dort beheimatet sind. Und es gibt aber, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, auch viele, viele Zulieferer. Bosch sei da genannt, aber eben auch ZF. Das sind immerhin zwei der drei größten Autozulieferer bundesweit, die sozusagen das machen, was, wie der Schwabe sagt, im Heiligsblechle dann drin ist. Und man hat natürlich als Berichterstatter immer mit denen Kontakt und kommt mal ab und zu dann, so war das früher, auch mal auf so eine Messe. Jetzt bin ich da regelmäßig.
Und wenn man an die Berichterstattung über die IAA oder andere vergleichbare Messen denkt, hat man ja über Jahre, Jahrzehnte wenig kritische Berichte vor Augen. So hochglanzpolierte Autos mit viel PS, dann noch die Verkaufszahlen vielleicht, das Narrativ über die Freude am Fahren. Geht das in diesem Jahr noch so, wo die Demonstranten quasi schon vor der Tür stehen und Greenpeace die Autoindustrie für fast ein Zehntel aller Treibhausgase verantwortlich macht? Oder hat sich da was geändert?
Es hat sich ein bisschen was geändert, aber zum Teil ist das noch so. Also es gibt hier heute am Medientag eine Fülle von Pressekonferenzen, die aber, und das ist meine Einschätzung, den Namen nicht verdienen. Dann, das sind eigentlich Showveranstaltungen, das sind Präsentationen, wo knackige Musik kommt, wo tolle Bilder kommen, wo es viel kracht und scheppert und wo dann das Ganze eben neue Modelle als Show präsentiert werden, eben noch Hochglanz. Allerdings so ein bisschen in Nuancen merkt man schon, dass der Druck erste Wirkungen zeigt. Es sind eben nicht mehr die PS starken Autos, mit denen die Autokonzerne ja immer noch ihre Gewinne einfahren, sondern es sind vornehmlich E-Autos und es wird auch sehr viel über Nachhaltigkeit plötzlich geredet und CO2-arme Antriebe. Also das ist neu und das kommt auch zunehmend ernsthaft darüber. Ich habe heute Morgen bei Daimler den Herrn Kelenius, den Vorstandsvorsitzenden, erlebt, der sehr eindringlich über die Notwendigkeit der CO2-Einsparung gesprochen hat. Ich stehe gerade hier am Stand von ZF, das ist ein Autozulieferer aus Baden-Württemberg, der gesagt hat, Null Emission in Zukunft. Ja, aber wie gesagt, die Form, die Pressekonferenzen, die gibt es immer noch und man klatscht, also viele Kollegen klatschen da hinterher. Das war ja für mich total erschütternd und unverständlich. Das gehört sich auf einer Pressekonferenz gar nicht. Und eigentlich nachfragen darf man auch nicht meistens. Es gibt dann so Roundtable-Gespräche mit den Vorstandschefs für einen verschworenen Kreis, aber die meisten bleiben da außen vor. Insofern Jein als klare Antwort auf die Frage.
Ein weiteres Klischee, was man über Autojournalismus ja auch so im Kopf hat, sind neben den hochpolierten Autos die Hostessen auf der IAA zum Beispiel, die sich dann an diese Autos lehnen und Männer, die das dann fotografieren und Männer, die dann darüber schreiben. Scheint irgendwie eine Männersache zu sein. Ist das immer noch so?
Also das habe ich jetzt festgestellt, das ist deutlich zurückgegangen. Das war eigentlich noch bis vor zwei Jahren, war das noch tatsächlich so. Man sieht noch Hostessen, allerdings nicht mehr in so häufiger Form. Und die sind auch ganz anders gekleidet. Die sind eben nicht mehr so sexy-like gekleidet, wie das früher war. Man hat das ja dann in Verbindung auch mit der jeweiligen Automarke immer gebracht und mit dem neuen Modell. Also je kürzer das Röckchen, desto mehr PS unter der Haube. Das war so ein bisschen die Faustregel. Das ist in der Tat verschwunden. Und wenn man sich so umhört, dann hat da die MeToo-Debatte vielleicht auch ein bisschen reingespielt, dass die Hersteller dort vorsichtiger geworden sind, denn Sie haben auch festgestellt, dass so etwas ganz schnell zu einem Negativ-Image umschlagen kann.
Ich kann mich daran erinnern, ich habe vor Urzeiten mal ein Praktikum gemacht beim Fernsehen eines öffentlich-rechtlichen Senders im Norden. Und da war ich durch Zufall in der Reiseredaktion. Und der damalige Redakteur, der hatte oft hübsche Autos im Fuhrpark der Anstalt stehen. Die hat er dann wohl geliehen bekommen. Dürfen Sie auch manchmal Probe fahren? Wie ist das?
Nein, das darf man nicht mehr. Das war aber tatsächlich früher so, ich würde mal sagen, vor 5 bis 10 Jahren. Und es ging ja nicht nur ums Probefahren. Mhm. Das finde ich jetzt noch die harmlose Variante, sondern es gab damals ganz große Rabatte für Neufahrzeuge, die die großen Autokonzerne für Journalisten zur Verfügung gestellt haben. Also das ist aber weitgehend zurückgefahren worden.
Thomas Wagner, live von der Frankfurter IAA. Vielen Dank. So viel Radio war nie. Das mag jetzt ein wenig nach Werbung klingen, wenn aber die FAZ einen Artikel heute mit dieser Überschrift versieht, dann muss wirklich was dran sein. Ist es ja auch. Knappe 41 Millionen Menschen in Deutschland hören Online-Audioinhalte. Das sind 3 Millionen mehr als im Vorjahr. So viel Radio war aber auch schon früher und deshalb starten wir heute eine neue Reihe, die im Rahmen der Deutschlandfunk Denkfabrik 2019 läuft zum Thema Grundgesetz. Radio ist ja ein uraltes demokratisches Medium. Deswegen haben wir unsere Reihe auch Radioaktiv Demokratie auf Empfang genannt. Jeder kann Radio hören, ganz egal, wo er sich gerade befindet. Und wir haben uns darum bemüht, diese Reihe, in der es um das Radio geht, möglichst radiophon zu gestalten, als Alternative zum grob gestrickten journalistischen Einerlei sozusagen. Es gibt viel Platz für historische Töne und Geräusche und damit, so hoffen wir, ausreichend Raum für eigene Denkanstöße. Wo man Radio hört, auch das spielt eine Rolle, zumindest auf emotionaler Ebene. Und deshalb starten wir unsere Reihe mit Brigitte Beetz und der Hörheimat, Hörfunk als akustisches Lagerfeuer.
Radio aktiv. Hörheimat. Hörfunk als akustisches Lagerfeuer.
Heimat deiner Sterne.
Ich bin ja so alt, da war Radio noch das Allergrößte und man saß wie ums Lagerfeuer tatsächlich und hörte beim Radio zu.
Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt.
Ich habe auf dem Hof gespielt und aus den umliegenden Häusern kam das unglaubliche Torgebrüll.
Von innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor!
Heimat verbindet sich ja immer mit anderen, mit vielen, die es auch hören. Also als Kind Onkel Tobias, als Jugendliche, Schlager der Woche.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Abend, liebe Schlagerfreunde. Guten Abend, liebe Hörer zu Hause am Lautsprecher. Trias bringt Ihnen die Schlager der Woche.
Heute will ich tanzen und fröhlich sein, drum hinweg mit den Sorgen der Welt.
Für mich war es Heimat, für mich war es echte Heimat. Wenn ich Ihnen nur sage, Stimme der Kritik, Friedrich Luft, 23:45 Uhr, also 11.45 Uhr jeden Sonntag. Da musste bei uns Ruhe sein, da wurde die Viertelstunde gehört, obwohl wir viele dieser Dinge nach 61, also Filme oder Theaterstücke, selbst gar nicht mehr sehen konnten. Es hat uns interessiert, wie dieser Friedrich Luft das einschätzt.
Vielleicht ist es gut, dass ich mich Ihnen da vorstelle. Luft ist mein Name, Friedrich Luft. Ich bin ins 1,86 groß, dunkelblond, wiege 122 Pfund, habe Deutsch, Englisch, Geschichte und Kunst studiert, bin geboren im Jahre 1911.
Ich bin in der Zeit groß geworden, als der Rock'n'Roll anfing. Mein Vater hat mich morgens mit dem EFN geweckt, ja, mit Elvis Presley und Bill Haley. Popkultur, die fing ja damals wirklich an. Das war ja eine ganz wesentliche Prägung.
Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen.
Ich krieg heute noch eine Gänsehaut, wenn ich die höre. Also die will ich, bis ich ins Grab sinke, will ich die immer noch hören.
Liebe Freunde, ich möchte mich erst vorstellen. Ich heiße Gerhard Eisler, bin der Vorsitzende des Staatlichen Rundfunkkomitees und wünsche euch im Namen aller Mitarbeiter des Rundfunks und des Fernsehens einen herzlichen Empfang. Und zwar tue ich das über die Ätherwellen eures Senders. DT64.
Deutschlandtreffen 64, richtig. Da war jeden Frühdorf, da mussten wir doch antreten dort irgendwie. Und da lief DT64 und dann kam Beatles, haben sie gespielt. Da habe ich gesagt, zum ersten Mal in meinem Leben höre ich auf dem DDR-Sender, I want to hold your hand, das weiß ich noch.
Hallo NDR und alle Hörer, hier ist der Fischereimotor für Fildesheim. Wir sind am 16. Oktober ausgelaufen und sind in den nördlichen Fanggebieten gewesen. Zurzeit sind wir unter Island.
Grüß mir das Meer und den Wind.
Ja, lieber Heiner, ich würde dir auch ganz gerne ein paar Grüße schicken. Es ist deine erste Weihnachten auf einem Frachtschiff. Daher etwas ganz Besonderes für dich, für uns und auch für die anderen Kadetten auf deinem Schiff. Wir, Mama, Papa, Malte, Armin und auch Marina wünschen dir und allen Besatzungsmitgliedern ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest.
Frau Eilers, Sie sind so ein bisschen gerührt und auch ein bisschen aufgeregt. Wissen Sie, was ich mache? Ich gebe Ihnen jetzt zu Weihnachten ein Brandy aus.
Unsere Heimat geschieht zu unserem Gruß, wenn wir fern in der Fremde weilen.
Wir rufen unsere volksliedfreudigen Hörer und besonders die Sänger unseres Saarsängerbundes auf, uns durch eine Postkarte an Radio Saarbrücken, Abteilung Heimat und Volkstum, Nachricht zu geben. Der Rundfunk wird es gerne einrichten, dass er bei denen, die ein noch unbekanntes Volkslied aus älterer Zeit kennen, vorbeifährt und das oder die Lieder aufnimmt.
Die Hinterbürger Dinge stund und Spingse, das sind die schlechtste Mensche. Ich kann ganz viele Nachkriegslieder, die ich als kleinstes Kind gehört habe. Diese Lieder und diese Dinge habe ich alle super behalten.
Aus unserer Reihe Radioaktiv, Demokratie auf Empfang war das eine Collage von Brigitte Beeth zum Thema Hörheimat. Und vielleicht haben Sie die Stimmen der Journalistin und Hallo-Ü-Wagen-Erfinderin Carmen Thomas darin erkannt. Sie wirkte an allen Ausgaben der Reihe ebenso mit wie die ehemalige Redakteurin beim DDR-Rundfunk und Deutschlandradio, Astrid Kuhlmey. Und wenn Sie jetzt Lust auf mehr bekommen haben, dann schauen Sie nach auf unserer Seite deutschlandfunk.com/mediasres. Ist nicht nur diese Auskopplung verfügbar, sondern schon online first unsere komplette Reihe.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Lars Fedkütter, ich bin leitender Redakteur bei den Lübecker Nachrichten. Wir befassen uns mit den Kita-Gebühren. Während diese Sendung läuft, wird in Kiel das neue Gesetz vorgestellt, die Kita-Reform, die die Jamaika-Landesregierung angekündigt hat. Unser Kieler Korrespondent sitzt dort drin und verfolgt die Einzelheiten. Wird einen Deckel geben für die Kindergartengebühren. Das heißt, mehr als 280 Euro ungefähr soll kein Elternpaar zahlen müssen pro Kind. Und es wird der Personalschlüssel verbessert, das heißt 2 statt 1,5 Kräfte für eine Gruppe.
Das war's für heute von uns. Mehr als eine Kraft war sowohl an dieser Sendung beteiligt als auch am Büchermarkt, gleich ab 16.10 Uhr. Dann unter anderem mit einer Rezension von Margaret Atwoods neuem Roman Die Zeuginnen und seinem weltweiten Buchstart heute. Hier im Studio war Antje Allroggen. Danke fürs Zuhören.